Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Heute an diesem Tag, wo diese Podcast-Episode rauskommt, hat eine sehr gute Freundin von mir Geburtstag, nämlich die Jen. Auch bekannt ja auf Instagram als Ocean Jen oder wie ich sie nenne, als Captain Scuba Pirate Lady. Dieser Name ist so ein bisschen entstanden, als ich sie auf den Bahamas besucht habe, wo sie eine Kapitänin eines Schiffs war, eines Segelschiffs, auf dem auch getaucht worden ist. Und dieses Schiff heißt Blackbeard. Es ist ein Piratenschiff mit einer Piratenflagge und deswegen ist es eben ja, die Jen ist für mich die Captain Scuba Pirate Lady, weil sie auch in ihrer Art und Weise, wie sie ist, eine unendliche Bereicherung ist. Eine Frau, zu der ich auf jeden Fall aufschaue. Ihre Art und Weise, wie sie mit ihrem Stuff umgeht, wie sie Dinge angeht, über Dinge denkt. Einfach wirklich sehr bereichernd. Und ich kann mich nur bei dir bedanken, Jen, dass ich mit dir so einen wunderschönen Urlaub hatte. Ja, und das hier wird deine Episode, Jen, die wir aufgenommen haben, als du mal in Deutschland warst, deine Eltern oder deine Familie besucht hast und eben dann auch zu mir gekommen bist und wir uns einfach bei mir auf den Boden gesetzt haben und gesagt haben, so, wir talken mal eine Runde. Und es ist ein längeres Gespräch geworden, ein sehr schönes, teilweise auch ein sehr, ja, deepes Gespräch, sehr emotionales und offenes Gespräch. Und ja, danke, dass du mir da so vertraut hast. Und ich glaube, deine Story ist eigentlich eine wunderschöne Story für alle Frauen da draußen, die eben, ja, sich überlegen, doch irgendwie den professionellen Schritt in die Tauchrichtung zu gehen. Alles Liebe, Jen! Alles Gute, ich drück dich. Brauchst du Taschentücher?
Nee, war ich alles
dabei. Welches Mikrofon möchtest du haben, links oder rechts?
Das in der Mitte.
Das weiß ich auch nicht.
Rechts.
Welche, dein oder mein? Das ist verwirrend. Backbord oder Steuerbord?
Da spricht man rein.
Genau, da spricht man rein. Das ist das Mikro.
Läuft das schon.
Genau, du siehst auch so ein bisschen Ausschlag hier immer so ein bisschen.
Ich packe das mal ganz weg, sonst gucke ich da die ganze Zeit drauf.
Ja, das geht gleich dunkel. Das wird gleich schwarz. Dann kriege ich immer Panik, ob es noch aufnimmt. Das ist immer ganz schlimm. Läuft's noch? Da habe ich immer richtig Angst vor. Ja. Jen, wir sitzen in meiner Wohnung.
Ja, tatsächlich. Haben wir es doch endlich mal geschafft. Ne?
Ja, das war, wir hatten lange überlegt, ob du mal vorbeikommst. Dann war das ja, ich war viel unterwegs. Du bist gerade quasi im Heimaturlaub, bist aber auch unterwegs mit deinem Freund.
Ja. 3 Monate Deutschland ist schon heftig lang.
Und das im Winter, im Herbst. Es ist kalt.
Alte Belli, ich muss sagen. Also, erstes Mal Schnee seit Jahren gesehen. Gestern war doch schon extrem Kulturschock und ziemlich kalt.
Schock in allen Ecken und Kanten quasi.
Ja. Wenn auch gut erkältet, kann man vielleicht auch hören.
Bisschen. Aber du hast eh auch nicht so eine sehr weibliche, also du hast eine sehr schöne Stimme.
Okay.
Aber eine, ja, klingt böse, nein, aber du hast eine sehr, ich mag deine Stimme sehr, weil die nicht so piepsig ist, sondern eher so eine tiefere Lage hat.
Klar, gerne, nur für dich.
Ich mag es sehr, aber ich habe dich, als wir uns auf dem Boot persönlich kennengelernt haben, hattest du irgendwann gar keine Stimme mehr.
Ja, die war weg, ja. Die war 10 Tage war lang.
Ja. Ich glaube, du hattest, wir haben uns noch verabschiedet und da war wirklich gar keine Stimme mehr da auf der Boot.
Das stimmt. Also ich glaube, also nach 10 Tagen, also ich glaube nach Tag 6 oder so, kam gar nichts mehr raus. Das ist ja total der Sinn der Sache, einfach nur da zu sein zum Quatschen. Ja, dann bin ich einen Tag zu Hause geblieben, weil ging gar nichts mehr.
Ja.
Ja, mein Arbeitskollege musste dann da alleine durch die Arme.
Du war das deine allererste Boot als Ausstellerin?
Ja, das war auch die allererste von der Firma, wo ich da war. Ja. Die wollten das mal ausprobieren, mal schauen. Also wir sind in den USA, sind wir ziemlich groß, einer der größten auf der DEMA und so, immer einer der größten Stände. Aber in Deutschland waren wir vorher noch nie und die haben gesagt, halt, weil ich halt deutschsprachig bin, ob ich da nicht mal Bock habe, da das auszuprobieren. Und dann,
wie praktisch, dass deine Familie nicht ganz so weit entfernt davon wohnt.
Ja, genau. Das war auch immer eine Tour. Ich habe das mal gegoogelt, als sie mich das gefragt haben, ob ich das... ob die mir ein Hotel buchen wollen. Und dann war das aber auf Google Maps, war das nur 1,5 Stunden oder so weg von meinem Heimatort. Hab aber nicht drüber nachgedacht, dass auch kalt ist. Also Januar, ne, dass vielleicht schnell fahren auf der Autobahn nicht so geht. Und dass da halt mega viele Baustellen auch noch waren. Und dass das morgens auch noch, dass andere Leute auch arbeiten sind. Das heißt, sehr viel Verkehr. Ne?
Du hast teilweise 2,5, 3 Stunden gebraucht, ne?
3 Stunden, ja. Ne?
Und das, wo du dann einfach von um 10 bis 18 Uhr auf der Messe rumstehst.
Ja, da, und damit ich meine Familie noch sehen konnte, habe ich das so gemacht, dass ich bei meinen Eltern geschlafen habe. Bin dann morgens zu meiner Schwester und ihren Kiddies gefahren, um die nochmal zu sehen. Weil abends, als ich nach Hause gekommen bin, war ich schon im Bett, ne? Hm. Da habe ich die nicht mehr gesehen. Das heißt, morgens Kiddies und dann abends Abendessen mit den Eltern und das war es dann, Familienzeit. Hätte ich.
Das ist schon eine, also klingt, Belastung ist ein falsches Wort, aber es ist ja schon, ich meine, du hast deine Family lange nicht gesehen.
Ja.
Ne? Und dann ist es schon so eine.
Ja, drei Monate waren das. Also so lange war es jetzt
ist
nicht.
Gar nicht so, ja. Ja.
August.
Ja, gut. Also für dich und mich ist es wahrscheinlich nicht so lange, die Family nicht zu sehen. Ich glaube, ich kenne andere Leute, die 3-4 Monate Family nicht sehen. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Kommt immer darauf an, was man halt als Fokus hat, ne?
Ja, das stimmt. Für meine Schwester wäre das ein Albtraum. Die sieht meine Familie 2-3 Mal am Tag.
Krass. Ja, das ist ganz anders. Du, wie oft siehst du deine Familie normalerweise so im Schnitt, wenn du halt unterwegs bist? Wir sagen mal nicht, wo du bist, das machen wir alles gleich, wenn ich den Faden nicht verliere.
Ja.
Das wird ja immer, aber wie ist es sonst so?
Also jetzt in den letzten 4 Jahren habe ich mich wirklich angestrengt, weil ich 2 Neffen habe, mit denen, wo ich gerne Teil deren Leben sein wollen würde, habe ich versucht, alle 3 bis spätestens 6 Monate zu Hause zu sein. Und das hat auch dann immer so für 2 Wochen, manchmal 3, wenn ich ein bisschen mehr freigekriegt habe, aber ja, alle so 3 bis 6 Monate war dann doch schon viel.
Ja. Ja. Wie ist das, wir fangen mal anders an, bevor ich jetzt hier kurz und quer. Normalerweise nehme ich ja Podcast-Folgen immer auf, wenn Leute quasi auf der anderen Seite des Bildschirms sitzen. Wir sitzen aber, wie gesagt, gegenüber heißt das. Wir sitzen uns gegenüber.
Wir sitzen gegeneinander.
Gegeneinander, aufeinander. Und du hast tauchen gelernt, wann genau?
Also das erste Mal ausprobiert, da war ich tatsächlich angestellt als Tischler und war für die Teambildung verantwortlich bei uns in der Firma und wir haben neue Auszubildende bekommen. Und weil ich gerne mal sehr gerne tauchen gehen wollte, war ich da so ein bisschen selbstsüchtig, sage ich mal, und habe gesagt, als Teambuilding für die neuen Azubis machen wir Tauchen.
Finde ich mega.
Ja, war auch gut. Wir haben halt nicht viel Teambuilding gemacht, weil wir alle einzeln irgendwie tauchen waren.
Aber das Gemeinschaftsgefühl ist trotzdem da, weil alle waren gemeinsam im Wasser, ne?
Ja, wir waren irgendwie ab und zu mal. Ich glaube, das war gerade ein Vogel, der gegen das Dach geflogen
ist. Kann es sein, dass es gerade eine Taube gegen geflogen?
Naja, auf jeden Fall war das so mein erstes Mal ausprobieren. Und das hab mich direkt drin verliebt und habe dann auch direkt den Job in meinem Kopf schon gekündigt. Damals aber meine
Ausbildung. Bitter eigentlich auch, ne?
Ja, ja. Und meine eigentliche Ausbildung, in Anführungsstrichen, habe ich damals im Tauchdom Dive for Life, habe ich das tatsächlich gemacht. Das war 2014. Ja.
Das ist jetzt quasi auch fast 10 Jahre her.
Ja. Ja.
Wie ging es denn weiter für dich?
Ich habe meine Ausbildung da gemacht mit einem ehemaligen Schulfreund, der auch in der Welt ziemlich am viel rumreisen war. Der hat dann bei mir, irgendwann kam der aus dem Ausland wieder, hat bei mir gewohnt für eine Zeit und als Bezahlung dafür hat er mir quasi einen Tauchschein gegeben.
Mega gut.
Und hat dann mich direkt vermittelt auch für ein Dive Internship in Australia, in Australien, auf einer Tauchsafari. Die haben so ein Internship, wo du 3 Monate arbeiten kannst. Machst du Betten, Kochen, Tanks füllen, auch manchmal guiden und machst dann in den 3 Monaten deinen Advanced Rescue und Dive Master.
Also alle Arbeiten, die so anfallen auf so einem Boot, so einem Schiff.
Genau, Boot sauber machen, pipapo. Mooring Lines und so weiter. Drive.
Magst du kurz sagen, was Mooring Lines sind? Weil ich kenne das ja nur noch auf Englisch, aber magst du das einmal übersetzen?
Ja, wenn ich jetzt das Deutsche.
Was ist Ankerleine? Nee, das ist nicht, das sind die festen Leinen.
Wenn du
eine
Bojen,
ne,
hast und dann machst du da ein Seil durch.
Genau, ja.
Dann nimmst du so einen Haken.
Ich wüsste nicht das deutsche Wort. Nee. Ich wüsste jetzt Mooring Line, was es ist.
Mooring Line,
reiche ich nach. Keine Ahnung.
Also du hast halt diese Concrete Blocks am Meeresgrund, wo ein Seil dran befestigt ist, mit einer Boje oben, die schwimmt, und dann gehst du da hin, nimmst einen Haken vom Boot, hebst die Boje hoch, hast da so ein
Loop dran.
Also Loop dran, ja, ne? Genau. Ja, versuch das mal direkt zu übersetzen, ne? Und dann machst du ein Seil durch und dann ist das Boot befestigt.
Genau, und es geht ja letztendlich darum, diese Sachen, diese Plätze sind ja dann, sind Tauchplätze, die dann bekannt sind. Und da geht es ja immer so ein bisschen darum, dass nicht alle ihren Anker irgendwo draufschmeißen, dass die Korallen kaputt gehen, sondern einfach, dass die Tauchgebiete ein bisschen geschützt werden.
Genau, ja. Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch noch gar nicht auf einem Tauchboot gearbeitet, wo Korallen sind, wo die jemals irgendwie Anker hätten schmeißen wollen. Also die haben das alle immer unterstützt mit den Mooring Lines.
Ja, finde ich. Ankerplatz. Bojen, Leinen. Keine Ahnung. Ja. Okay. Genau, also so eine Tätigkeiten hast du gemacht.
Genau.
Und da warst du dann wie lange genau?
Also dieser Internship geht nur 3 Monate und dann kicken die dich wirklich vom Boot runter und sagen, jetzt geht's weiter. Genau, ciao. Und
war das bezahlt? Also du musstest du zahlen, sondern du hast tatsächlich Ausbildung gegen Mitarbeit quasi so ein bisschen.
Genau, du wohnst dann auf diesem Boot, hast dann auch nicht wirklich ein Bett, weil das sind 16 Betten für Gäste. Und wenn du 16 Gäste hast, dann hast du halt kein Bett, dann schläfst du halt draußen auf dem Deck. Hatte da eine Hängematte oder habe auf dem Dach geschlafen, ja. Ist geil, wenn Wetter schön ist, aber scheiße, wenn es regnet. Also man hat sich da irgendwie zurechtgefunden, sage ich mal. Und für 3 Monate geht das normalerweise. Aber ich fand das so geil, dass ich dann die gefragt habe, ob ich da auch noch den Tauchlehrerschein machen kann. Und dann haben die gesagt, das machen die eigentlich nicht. Ne? Die hatten da einen Tauchlehrer, der da die ganzen Dive Master Trainees ausgebildet hat. Der hat da festgearbeitet mit dem Captain, das war's, die beiden. Und dann 3 Dive Master Trainees.
Die so durchgelaufen sind, immer
wieder. Genau, immer wieder durchgelaufen. Und die waren dann in unterschiedlichen Stufen. Einer war Advanced, wo der andere dann schon Rescue war und der andere war dann Dive Master. Und dann ist einer immer monatlich gegangen und kam neuer am nächsten Monat.
Das ist ja auch schon eine ganz schöne Hardcore-Produktion, ne?
Ja, mega, vor allen Dingen für den Tauchlehrer. Ja, aber ich wusste, dass der gehen wollte. Ne? Und deswegen habe ich den dann noch mal so ein paar Mal angehauen, habe gesagt, hey, ne? Und dann sagt er ja eigentlich, du arbeitest schon ganz gut, ne? Und dann machen wir das mal. Ja, und dann habe ich da meinen Tauchlehrer auch noch gemacht, habe den dann quasi abbezahlt durch meine Arbeit. Und umso mehr Kurse ich verkauft habe, desto schneller konnte ich den abarbeiten. Habe dann leider einen riesen Autounfall noch gemacht mit deren Firmenwagen. Oh. Das heißt, also ich habe da ungefähr 6 Monate das dann alles abgearbeitet. Und dann die letzten 3 Monate wurde ich dann gut bezahlt bei denen auch. Auch für die Trainees, die ich ausgebildet habe. Was aber mega gut war, weil dadurch hatte ich dann auf meiner Bewerbung schon stehen, dass ich Tauchlehrerassistenten oder hier Dive Masters, wie heißt das denn auf Deutsch?
Dive Master, je nachdem welche Organisation.
Ja, genau, ne, dass ich die schon ausgebildet habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 8 schon, ne, hatte dann voll viele Rettungstaucher ausgebildet und ich glaube 400, 500 Discover Scuba Divers, also Intro Divers. Das war einfach, also ich hatte so viel auf meinem CV innerhalb von nur 6-7 Monaten da arbeiten als Tauchlehrer, dass ich halt danach mir wirklich die Jobs aussuchen konnte.
War schon eine hohe Frequenz.
Ja, war viel
Tauchen. Aber also wir haben uns irgendwann unterhalten, dass man gerade bei den Discover Scuba Divern einfach wahnsinnig viel lernt.
Ja.
Ja, da die meisten Probleme. Also man lernt nichts als Guide oder Tauchlehrerin, wenn du nur mit erfahrenen Leuten mitgehst, weil die können das alle schon. Die haben hier und da, die kommen mit sich selber klar.
Ja.
Die Leute, die meisten Probleme haben, sind einfach die Discover Scuba oder die Open Water Leute. Ja. Und da lernst du halt wirklich ganz viel auf verschiedene Personen, Persönlichkeiten, Problematiken einzugehen. Ne?
Ja, mega. Das stimmt. Ja, also du hast halt mega viel gelernt, wie du Sachen organisatorisch hinkriegst, weil du hattest ja nicht nur deine 3 Dive Master Trainees, die in verschiedenen Stufen waren, du hattest sondern auch noch deine Discover Scuba Diver und deine zertifizierten Taucher, wo du dann deine Rettungstaucher in Training für Dive Master schon die hast guiden lassen, weil die Riffs kannten, aber dann nicht offiziell als Guide da waren, sondern einfach nur die kannten die Riffe und wir haben dann gesagt, hey, wenn ihr mit dem mit wollt, ne, dann geht ihr als Buddies und folgt der. Das heißt also, die konnten schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln, wie man Leuten was zeigt und so. Das heißt also, du hast wirklich schnell, verdammt schnell gelernt, ein richtiger Dive Master zu sein. Du hast Tanks direkt gefüllt vom Tag 1. Ne, du hast denen in Equipment reingeholfen, sobald du das selber vernünftig verstanden hast, hast denen ins Wasser geholfen. An der Oberfläche, wenn die Probleme hatten, musstest du direkt mit dabei sein. Also wirklich von Tag 1 musst du dann auch als Tauchlehrer denen dann das zeigen, also organisatorisch ist das unfassbar crazy, weil das ist sind nur 2 Tagestrips, also eine Nacht draußen am Riff, also das ist echt, ja.
Krass, das ist tough.
Ja, du hast wirklich kaum Zeit dazwischen irgendwie irgendwas zu organisieren. Ich war manchmal 12 Tauchgänge am Tag im Wasser, jeder nur 20 Minuten oder mal eine halbe Stunde. Die Leute haben mir nur immer neues Equipment mit neuem Tank ins Wasser geschmissen. Ich habe das Wasser gar nicht verlassen, hatten wir gar keine Zeit für. Ne, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 16 Gäste haben, 4 davon darf ich mitnehmen als DSD und die wollen alle an jeder Tauchseite rein. Das sind 3 Tauchseiten, ne, gehe ich mit denen mit 4-mal an einer Tauchseite ins Wasser oder 3-mal, ne, und dann, keine Ahnung, hast du schon 16 Tauchgänge oder so durch, ne? Also das war brutal und dann dazwischen musstest du dann auch entweder kochen, Tanks füllen oder die trainieren, also also perfekt als erster Job. Also danach konnten wir nichts mehr.
Du wolltest sagen, es kann nur noch besser und entspannter werden.
Ja, dann, ne? Also danach war alles andere eine Lachnummer. Wirklich.
Wie ging es dann weiter nach Australien? Bist du noch da geblieben?
Nee, ich bin damals tatsächlich rüber nach Indonesien, Bali für ein bisschen. Aber das war nur so ein bisschen Freelancing hier und da. Das hat mir da nicht so gefallen. Ich war aber
Warum nicht?
Ja.
Wir sind unter uns, das ist das Schöne, du kannst ja ganz ehrlich sein.
Ja. also erstmal Indonesien brauchst du ein Arbeitsvisum.
Okay.
Das hatte ich damals nicht. Wusste es auch erst nicht so, weil in Australien hatte ich zwar das Work-and-Travel-Visum. Ne, ich wollte ein Jahr Australien bereisen, habe nichts von Australien gesehen, außer das Great Barrier Reef, war das ganze Jahr auf dem Boot.
Ich habe es noch nie gesehen, das ist ja
super. bin halt, keine Ahnung, Indonesien, ja. Also ich hatte erstmal kein Arbeitsvisum, damit fing es an. Konnte also so ein bisschen, okay, du nimmst den jetzt mal mit tauchen, kannst dann dafür hier bei mir so ein bisschen schlafen.
Also ein bisschen, ne, unter der Hand.
Ja, und ich wollte auch einfach weiter so ein bisschen. Es war schon mega geiles Tauchen. Ich habe gerade oben an dem Wrack hier, Liberty Wreck, habe ich viel, war ich da oft. Aber es waren nur so 2-3 Monate, wo ich dann da war und wollte dann eigentlich was Handfestes wieder haben. War dann jetzt auch nicht so handfest danach, bin danach nach Thailand, Koh Tao, kennt man.
Ja, wollte gerade sagen, da lernen irgendwie, also viele Leute, die ich schon im Podcast hatte, haben halt gesagt, ja, da haben sie tauchen gelernt oder...
Ja, ich bin kein großer Fan von Koh Tao, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist überfüllt, ne? Und kaputt.
Überfüllt, kaputt, viel Müll, du musst wirklich, auch Müll unter Wasser, du musst wirklich, Korallen kaputt, Tiere total verwirrt von zu vielen Tauchern. Du hast an einer Tauchseite, keine Ahnung, 4 bis 10 Tauchboote mit jeweils zwischen 5 und 10 Tauchlehrern auf einem Boot mit jeweils 8 Students an einer Tauchseite. Ne? Da hast du dann manchmal 300 Taucher an einer Tauchseite. Da musst du als Lehrer, als Instructor, musst du wirklich irgendwas richtig Knallfarbiges anhaben, damit du deine Students nicht verlierst. Und ich unterrichte die gerne, dass die halt nachhaltig tauchen, ne? Und wie kann ich das unterstützen, wenn ich denen dann sowas präsentiere, dass ich da arbeite. Also das
kaputt ist.
Ja, genau. Ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden gewesen, habe aber damals mein letztes Geld ausgegeben, um darüber zu fliegen.
Da war auch eine Geschichte.
Ja.
Warte mal, oh, es macht grad, wir hatten uns unterhalten. War nicht irgendwas mit dem Motorrad?
Ja, nee, also ja. Also ich bin damals dahin gegangen mit der Hoffnung, wegen eines Typens. okay, ja, jetzt kann ich es auch sagen, jetzt auch wurscht, ne? Also ich bin nach Thailand gezogen, weil da ein Typ war, den ich ganz toll fand. Ja, das ist voll in die Hose gegangen. Also nur, wer da jetzt so zuhört, reist nicht um die Welt in ein verschiedenes Land, ein anderes Land wegen eines Typen. Geht voll in die Hose. Egal, hab mein ganzes Geld ausgegeben, da hinzukommen. Hat voll in die Hose gegangen und dann war ich quasi nur noch am Arbeiten, damit ich genug Geld, damit ich diese Insel wieder verlassen kann, so schnell wie möglich. Das habe ich dann auch am allerersten Tag schon festgestellt. Also ich war dann quasi gefangen auf der Insel, bis ich genug Geld hatte, um wieder woanders hinzugehen. Ja, und sobald ich genug Geld hatte, war ich dann da auch weg.
Okay.
Also man musste den Typen dann auch jeden Tag sehen, das war jetzt nicht so cool. Das war schon...
Also ja. man lernt, also es ist interessant, man lernt halt einfach den Partner, die Partnerin, entweder im Hobby oder auf Arbeit kennen, oft. Oder jetzt, okay, nehmen wir das Modernere dazu, quasi auf irgendwelchen Plattformen. Aber, und jetzt kommt es im Bereich Tauchen, machst du Hobby und Beruf in einem.
Ja, es ist, ich muss sagen, ich bin schon immer ziemlich liebesbedürftig gewesen. Ich wollte solche Sachen immer mit jemandem teilen und war auch sehr lange auf der Suche, muss ich sagen. Und habe dann halt direkt gedacht, so, boah, ja, geil, der ist es. Ne? Macht das Gleiche, versteht mich, ne? Ich muss sagen, Reisende sind sehr egoistisch. Also es ist wirklich sehr schwer, jemanden zu finden in dieser Industrie, der es wirklich ernst meint, einfach nur, weil die einfach sehr egoistisch sind. Das ist wirklich das passende Wort. Weil ich war selber auch egoistisch, das habe ich hinterher festgestellt. Ich habe halt Länder, die ich gerne bereisen möchte. Ich habe meine Bucketlist-Sachen, die ich unbedingt noch sehen, machen, tun wollen würde. Und wenn du jemanden triffst, dann möchtest du diese Sachen nicht mehr aufgeben für jemanden, den du gerade getroffen hast. Das heißt also, morgen möchte ich jetzt gerne aber, keine Ahnung, nach Timbuktu fliegen. Sorry, dass ich gerade kennengelernt habe, aber entweder du kommst mit oder bleibst hier. Und du hast dann aber die Person, die du getroffen hast...
Hat genau so einen Plan.
Genau. Ne? Und das heißt also, da musst du entweder richtig knallharte Konsequenzen ziehen und dann wirklich sagen, okay, ich mache das jetzt für die Person, was ich getan habe, und fliegst entweder voll auf die Nase oder halt nicht.
Und bei dir war es leider die Nase.
Und ich bin voll auf die Nase geflogen und ich habe es dann gesagt, mache ich nicht mehr.
Ne? Ja, du hast die Krone wieder gerichtet.
Habe ich, ja. Aber damals war ich wirklich so, okay, kein Typ mehr, der in der Reisebranche ist. Aber ich habe auch gesagt, ich kann auch keinen Typen mehr von Deutschland haben, weil dann sitze ich hier fest.
Ja. Ja.
Ja.
Mädchen-Talk, aber ja, ist so, ne? Ja, ja, das ist halt einfach das Problem, ne? So die Liebe zum Ozean ist bei uns Tauchenden einfach riesig, ne? Ist extrem groß, auch nach Ferne und so. Und dann jemanden zu finden, mit dem man das teilen kann. Und ich glaube, es gibt viele Pärchen, die ich kennengelernt habe, wo, das ist viele, aber einige, wo der andere Partner nicht taucht oder die Partnerin. Mhm. Und dann schläft dieses Hobby, wenn die andere Seite dieses Verständnis für dieses Hobby nicht hat. Dieses Hobby schläft dann ein.
Ja.
Und jetzt kommt noch, nun ist es nicht mehr nur Hobby, sondern das ist für uns Passion,
Beruf, ja.
Beruf und allem. Ne? Das ist
Leben.
Echt, genau, und also wenn, also bei deinem Partner, Alex, habe ich kennengelernt, der macht das Gleiche wie du inzwischen. Also ihr beide seid wirklich in dem gleichen Bereich tätig. Eine ganz andere Geschichte. Und bei mir ist es einfach, dass ich natürlich extrem viel Rückhalt von zu Hause kriege.
Ja.
Dass ich halt rumreisen kann. Ja. Mahlzeit.
Ja, du hast da schon echt Glück gehabt, muss ich sagen. Ne? Also das ist echt ein toller Partner. Also ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich in Deutschland wohnen würde. Also du hast da schon echt den perfekten Partner an deiner Seite, muss ich sagen.
Ja. Aber wie gesagt, also du warst in Katar.
Erstmal versuchen umzudrehen hier, ne? Du musst mal sagen und fragen gerne nach. Da habe ich gesagt, ja, den kann ich auch umdrehen, den Spieß.
Jetzt kriege ich den zurück. Genau. Und dann warst du in Katar. Also ich meine, da war irgendwas noch mit diesem Roller. Was war mit dem Roller? Ich weiß nicht, was mit dem Roller war. Ich habe irgendwas mit dem Roller im Kopf, dass du den Roller gekauft hast.
Ach so, ja. Ich muss sagen, also viele Leute zeigen ja immer nur so das Positive auf Instagram und sowas, ne?
Mhm.
Und ich muss auch sagen, da sind viele Schattenseiten so beim Tauchen und so, ne? Und ich hatte gerade in Kotau, hatte ich halt mal mega tief. Und das ging auch so zum mega tief, dass ich erstmal kein Geld mehr hatte. Ich hatte keinen Job, ich hatte keine Wohnung.
Wie alt warst du da?
Boah, muss ich kurz nachdenken. 25, 24?
Ja.
So, 24, glaube ich.
Also eigentlich noch jung, ne?
Ja,
jung,
24 muss ich da gewesen sein. Aber, also ich war wirklich so am tiefsten Punkt. Ich bin nämlich da hingezogen auf die Insel mit dem Gedanken, bei dem Typen einzuziehen. Und das hat er auch so akzeptiert. Das hat auch
und kommuniziert.
Kommuniziert. Das hatten wir und wir kannten uns schon sehr, sehr lange. Bin also bei dem eingezogen die erste Nacht. Und am nächsten Tag bin ich schon wieder ausgezogen, weil, verschiedene Gründe, muss man nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall bin ich am nächsten Tag schon wieder ausgezogen, hatte also gerade mein ganzes Geld ausgegeben fürs Flugticket, um dahin zu gehen, und hatte dann keinen Job, hatte auch nicht mal eine Bewerbung fürs Tauchen oder irgendwas, hatte kein Geld, einfach gar nichts. Und ich war so am Boden zerstört, dass das nicht funktioniert hat mit der Liebesgeschichte. Ich habe meine Mutter angerufen und da muss ich sagen, bin ich ihr bis heute noch mega dankbar. Die weiß das, glaube ich, gar nicht, wie sie das beeinflusst hat. Aber ich habe sie angerufen und habe gesagt, Mama, ich möchte nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Und da war ich gerade anderthalb Jahre weg von zu Hause, war auch noch nicht zu Hause seit den anderthalb Jahren. Und hatte sie angerufen und habe gesagt, du, ich habe kein Geld mehr, ich weiß nicht mehr weiter, mein Herz ist zerstört, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und sie hat gesagt, okay, hat sich das alles angehört und meine Mama war immer pro, komm wieder nach Deutschland. Ne? Also die hat das am Anfang...
Mamas leiden immer sehr, wenn die Töchter wechseln.
Genau. Mhm. Ne? Und da bin ich ihr bis heute so dankbar, dass sie da so das für sich behalten hat, aber sie hat gesagt, okay, jetzt setz dich mal kurz an den Strand und heul da weiter. Und sie hat gesagt, jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt im kalten Deutschland sitzen und du würdest jetzt irgendwo hier in der Wohnung so heulen. Ich sagte, das ist doch scheiße, wenn du hier jetzt wärst. Und sie hat gesagt, ich schicke dir jetzt Geld und dann kannst du dir damit aussuchen, was du damit machst. Du kannst dir von ein Flugticket kaufen nach Hause und dann kannst du hier weiter heulen im kalten Scheiß Deutschland. Oder du kriegst deine Scheiße zusammen und du schreibst eine Bewerbung, kaufst dir von dem Geld, dass du das, deine Sachen drucken kannst, vielleicht ein Motorrad, damit du zu deiner Arbeitsstelle kannst und holst dir eine Wohnung. Ne, da hat sie gesagt, das kannst du dir aussuchen, das lasse ich dir übrig, aber das lasse ich dir selber entscheiden, aber denk jetzt drüber nach, entweder du holst jetzt am schönen Strand oder im kalten Deutschland. Ich dachte, so oder so. Und da habe ich gesagt, okay. Und dann hat sie mir Geld überwiesen und das Erste, was ich mir gekauft habe, war ein richtig geiles Motorrad, was ich nicht mal fahren konnte. Ich fand das so geil aus und das hat einfach, das war so ein altes Vietnam-Bike. und es war rot und das sah einfach geil aus und einfach badass und ich habe mir einfach vorgestellt, wenn der dich auf diesem Motorrad sieht im Bikini, dann bereut er alles. Das war so genau.
Bam.
Ja, genau. Das Ding ist, das war aber manuell, das war richtig mit Schalten und so ein Scheiß. Kannte ich überhaupt nicht, wusste ich überhaupt nicht. Aber ich fand das geil und das habe ich direkt gekauft und habe dann Bewerbung geschrieben. Konnte, wie gesagt, das Ding nicht fahren. Also stand also erstmal rum, habe mir ein Bungalow geholt und am nächsten Tag hatte ich einen Job. Und da war ein Arbeitskollege, der hat mir gezeigt, wie man mit dem Motorrad durch die Gegend fährt.
Nice.
Und ja, dann habe ich für die gearbeitet. Mit dem Motorrad bin ich zur Arbeit gefahren. Und genau so war es auch. Der hat mich ab und zu darauf gesehen und hat mich richtig gut gefühlt dabei. aber ja, das Motorrad hätte ich gerne mitgenommen, weil das hat so, war so eine Bedeutung von, okay, ich nehme
meinen Schlüsselmoment, ne?
Ja, ich nehme so meine Power zurück, weißt du? Ja. Ja, das heißt die Motorradgeschichte. Aber die Motorradgeschichte wäre nicht ohne meine Mama. Also ja. Die hätte auch sagen können, ja, hast recht, komm nach Hause, na, komm hier, ich nehme dich in den Arm und so. Sowas hätte die alles sagen können.
Mhm. Hat sie, also hätte quasi den schwachen Moment von dir schon nutzen können.
Ja.
Und dann hätte sie ihr Töchterchen wieder gehabt.
Genau.
Aber das wäre ja nicht, das ist sehr cool.
Ja, nee, also die hat mir damals, also ich wäre ganz sicher wieder in Deutschland, wenn sie das gesagt hätte. Und ich heul gleich.
Nein, oh Gott, ich heul dann mit.
Ja, wenn meine Mama das damals nicht gesagt hätte, dann wäre ich heute nicht, wo ich bin.
Ja. Ganz also liebe Grüße an Ocean, Jen, Mama.
Ja.
Hast du toll gemacht.
Danke, Mama.
Und wie lange bist du noch geblieben? Weil du hast ja eigentlich, wolltest du ja von der Insel weg. Du hattest dann einen Job, damit du quasi dich irgendwie finanzieren kannst, dass du eigentlich Geld zusammensammelst, um wieder zu fahren. Du hast wahrscheinlich dann das Motorrad irgendwann verkauft.
Ja, ja, sehr leider. Ich hätte es gerne mitgenommen. Ich habe es an eine Arbeitskollegin verkauft, die fand das nämlich auch richtig geil.
Ja.
Ich war auf der Insel, ich glaube 5 Monate insgesamt nur. Also gar nicht so lange, nicht mal eine ganze Saison. Aber ich muss sagen, es ist sehr schwer, auf Koh Tao vernünftiges Geld zu machen, weil das alles Freelancing ist oder hauptsächlich Freelancing. Und du wirst pro, wenn du da neu auf die Insel kommst, wirst du nur pro Student bezahlt. Das heißt, du kriegst kein Festgehalt. Das kriegst du erst, wenn du da halt wirklich dich richtig
länger schon ein bisschen etabliert hast und irgendwie so ein Standing hast wahrscheinlich.
Ja, und das sind Leute, die sind da schon seit 20 Jahren oder so. Ne? Und da irgendwie reinzukommen, ist schon echt verdammt schwer. Ich habe bei DPM gearbeitet, das heißt De Puta Madre. Das ist eine argentinische Tauchschule und ich war die einzige deutschsprachig, deutschsprachige da. Die waren alle aus Argentinien, Spanien, Mexiko, also alles hauptsächlich Schwerpunkt Spanisch und Portugiesisch auch. Und ich habe dann die deutschen und englischen Students quasi genommen. Also ich habe da so eine Nische irgendwie noch mit reingekriegt.
Nice,
das war ganz gut.
Ja.
Also deswegen hatte ich schon ein paar Students mehr. Das war schon ganz gut.
Und wie ging es dann weiter? Von Koh Tao, wohin ging es dann?
Ist
das noch alles zusammen, ja?
Ja, schon, ne? Ja, doch schon. Ich bin dann erstmal nach Hause für 2 Monate oder so. Einfach ein bisschen Familienzeit. Und habe dann gesagt, okay, jetzt am Strand schlafen muss ich jetzt auch nicht mehr. So irgendwas mal Festeres brauche ich jetzt in der Hand. Weil bis dahin war das immer nur lila Laune. Ich bin Dive Master, ich bin Instructor, ich habe eine schöne Zeit. Trinken, feiern, ne, mit den Students und so. Okay, ich brauche jetzt mal was Festeres.
Solides.
Ja, wo ich auch sagen kann, ich bin krankenversichert über die Firma und sowas.
Ist nicht verkehrt, darüber irgendwann nachzudenken.
Ja, genau.
Ich weiß.
Und das haben auch meine Eltern mir sehr nahegelegt, gerade nach der Geschichte. Und gesagt, ja, schau mal, was es da sonst noch so gibt. Und dann habe ich gehört, dass es sehr einfach ist für deutsche Tauchlehrer, einen Job auf den Malediven zu kriegen. Da habe ich gesagt, okay, ja, probiere ich das mal aus. Habe ich ein paar Bewerbungen rausgeschickt und hat auch direkt geklappt. Also es war wirklich so einfach. Ich habe selber relativ viele Tattoos, 9 oder 10, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und mir wurde immer gesagt, mit Piercings und Tattoos keine Chance. Die waren so desperate, dass die... Was heißt denn desperate auf Deutsch?
Verzweifelt?
Sein?
Ich kann da sitzen,
Sorry, mir fallen manchmal die deutschen Wörter echt gar nicht ein. Und die sind auch nicht unauffällig. Eines ist an meinem Bein, an der Wade. Also es ist schon ein großer auf dem Rücken. Die haben halt gesagt, ich kann da anfangen, aber ich muss es halt großteils verdecken, wenn ich da arbeite. Ne? Naja, auf jeden Fall war ich dann auf den Malediven, hatte einen Jahresvertrag und... Entschuldigung, ein bisschen erkältet immer noch. Wollte halt lernen, wie es so für die High Society ist, zu arbeiten. Ne? Und ich war dann in einem 4 bis 5 Sterne-Tauchresort im Rustu-Atoll auf Iligandu. Ist wirklich sehr bekannt für Deutsche. Wir hatten hauptsächlich 90% deutsche Gäste. Und ja, erstes Mal Strömungstauchen, habe ich mir natürlich ein bisschen Hose gemacht. Hatte schon ein paar tausend Tauchgänge da, aber trotzdem war immer noch so, okay, irgendwas Neues. Ne? wurde mir dann alles beigebracht von einer lieben Freundin von mir, Manuela. Hi Manuela, aus Bayern. Die hat mir das damals alles gezeigt, das war ganz cool. Und mein Vertrag lief dann aus nach 12 Monaten. Und dann hatten sie gefragt, ob ich nicht noch 2 weitere Monate da bleiben könnte, bis die halt jemanden Vernünftigen gefunden hatten, weil der andere, das hat nicht geklappt. Also war ich da insgesamt 14 Monate und es war wirklich wunderschön, tauchen richtig gut, super viele Haie, da habe ich halt so mega das erste Mal Haie gesehen, auch nah und viele, manchmal bis zu 300, also das war echt Wahnsinn. Mantarochen das erste Mal gesehen, Adlerrochen das erste Mal gesehen und habe mich da mega in die Haie verliebt damals und ja, habe ich gesagt, also was, egal was danach kommt, Haie. Muss auf jeden Fall Haie sein, 100%. Weil in Australien, muss ich ehrlich sagen, habe ich ein Hai gesehen in der ganzen Zeit, wo ich, oder zwei. Wenn man zwei. Und die waren auch relativ weit weg. Also ein Tigerhai hatte ich da gesehen, in der Coral Sea, aber auch weiter weg unterm Boot. Und ein White Tip Reef Shark, auch ganz weit weg am Great Barrier Reef. Also das, ja, das hätte ich auch nie gedacht.
Also hätte ich jetzt ehrlich gemeint, dass du da irgendwie gerade am Great Barrier Reef irgendwie mehr gesehen hättest haben können.
Gar nicht. Also das war echt auch fischmäßig. Wir waren nicht in einem richtig guten Riff, sage ich mal. Es war relativ nah, unser Boot war nicht so schnell. Wir waren ja nur 2 Tage draußen.
Okay, dann kommst du auch nicht so weit raus, an die wahrscheinlich die Highlight-Spots. Ja, witzig. Typischer weißer alter Mann Humor. Ja. Ich soll nicht mal die weißen alten Männer bashen, wurde mir gesagt.
Also da ist die Hai-Liebe halt mega aufgeblüht. Ne, danach war ich völlig verloren. Ich hatte ein Angebot bekommen, dass ich noch auf eine andere Insel gehen könnte und da im Management mitarbeiten könnte. Aber ich hatte so ein bisschen die Nase voll von den Malediven, ist muslimisches Land. Liebe ich total, war aber gerade wegen dem Alkoholtrinken mit den Tattoos, das war schon relativ schwierig manchmal, muss ich sagen, auf der kleinen Insel. Also da konntest du, die war nur 600 Meter lang und also 30 Minuten Meter breit,
wahrscheinlich
10 Minuten einmal rumlaufen. Also das war so klein. Ich glaube, das hat nicht mehr was mit dem Muslimischen zu tun. Das war eher so mit dem Tattoo-Verdecken und so. Das war echt immer extrem viel Arbeit, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach mal im Bikini rumlaufen, gerade wenn ich an so einem Strand bin. Das respektiert man dann natürlich, die Gäste, ne, die können dann ganz einfach am Strand rumlaufen und ja, so, aber wenn du arbeitest, dann halt nicht, ne, aus Respekt deiner Mitarbeiter gegenüber. Und da wollte ich halt ein bisschen von weg. Ne? Ja. Aber sonst... ja.
Aber so ein bisschen Inselkoller hast du dann schon gehabt, ne? Vielleicht auch, weil es schon... Also das ist immer das, was Leute sagen, ne? Also früher habe ich habe so Storys gehört, ob die wahr sind, weiß ich nicht. Dass Leute tatsächlich ganz, ganz früher immer nur das Gehalt ausgezahlt bekommen haben. Das wurde auf ein extra Konto überwiesen. Und das haben sie erst bekommen, weil sie dort vor Ort nie Geld brauchten, weil sie Essen, Trinken und so alles for free hatten. Und das Geld haben sie immer erst bekommen, wenn das Jahr zu Ende war. Weil die Leute teilweise die Jahre nicht durchgehalten haben, weil es halt eben so eng und klein ist. Und ob das stimmt, weiß ich nicht. Das ist ganz früher. Ich habe auch noch nie jemanden, der mir das mal bestätigen konnte. Aber so dieses Inselkoller haben wohl viele, wenn du dann einfach...
Ich hatte auf jeden Fall Inselkoller, auf jeden Fall. Also,
und das kann ich mir nicht vorstellen, so, weißt du, wenn ich so, hä, geil, Malediven-Insel und du kannst jeden Tag tauchen gehen.
Ja, also das konntest du schon, ne, also wenn ich jetzt frei hatte oder so, oder auch nachmittags mal frei, wenn du halt keine Tauchgäste gebucht haben, die kommen nicht mal eben spontan oder so, ne, weil die sind ja, da ist hier so eine Honeymoon-Insel, die kommen oft nicht spontan, die buchen das halt eine Woche vorher und dann weißt du schon, dann wirst du halt so gescheduled von der Planung her, dass du nur vormittags kommen musst und dann nachmittags ist nur einer da und falls dann doch jemand kommt, dann wirst du eben angerufen im Zimmer oder so.
Ja, vor allem dieses doch nicht, also dass du dann doch nicht kommen musst, weil es so weit ist, weil du so viel Weg hast auf dieser Insel, ne? Also selbst wenn du da hinläufst und dann einfach
2 Minuten
wieder nach Hause gehen kannst, ist das jetzt nicht weit, ne?
Genau, und dann kannst du dir, du kannst immer alles nehmen von der Tauchschule, also vom Hausriff oder so kannst du einfach mal reinlaufen oder wenn dann das Boot nachmittags rausgeht und du frei hast, kannst du auch einfach mit drauf gehen und einfach tauchen, also ist völlig wurscht.
Dein Hausriff war Madi Waro Corner, richtig?
Das war nicht mein Hausriff, aber das Madi Waro Corner war 5 Minuten weg.
Das war euch entfernt. Da hast du viel getaucht, ne?
Ja.
Schöner Spot.
Ja.
Und was ich jetzt gelernt habe von dir, dass die Safari-Schiffe, die dort langfahren, haben halt eben einen ziemlich straighten oder ziemlich eng getakteten, jetzt will ich Schedule sagen, obwohl ich dieses Wort hasse und nicht aussprechen kann. Ablaufplan. Genau. Relativ ziemlich eng getakteten Ablaufplan und können deswegen nicht ganz so detailliert auf die Strömungszeiten oder die Strömungen eingehen, Zeiten, Gehzeiten, wann, wie, was die Strömung am geilsten ist. Und da hast du ja gesagt, dass du da eigentlich Haisuppe ohne Ende hattest.
Ja, also ich würde sagen, Madiwaru Kona ist wahrscheinlich unter den Top 3 Tauchplätzen auf den Malediven. Kann ich jetzt, also wurde mir auf jeden Fall so gesagt, kann ich selber nicht bestätigen, weil ich hab nicht überall sonst getaucht auf den Malediven. Ja. Ne? Aber mir wurde gesagt, dass es Top 3 Tauchgänge ist und das kann ich von was ich gesehen habe, würde ich sagen, es stimmt. Weil wenn du Glück hast, hast du einen, wenn du die richtige Strömung hast, hast du Hunderte von Haien, hast du Manta-Rochen mit drin, hast du Adler-Rochen mit drin. Du weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Da hast du dann Stachelrochen, die um dich herum schwimmen. Du hast von Kleinkram hier Nudibranchs, Stonefish, ich weiß die deutschen Wörter dafür alle nicht.
Aber die wissen, also ich glaube, die Zuhörenden kennen die Sachen alle auf Englisch, weil die oft in Englisch gebrieft
okay,
wurden.
Okay, perfekt, cool, ja. Okay, Pfeilfisch und so ein Kram. Also du hast einfach alles von Seepferdchen. Also da sitzt du da einfach nur für eine Stunde und du bist, das ist nicht mal tief, ne? Da kannst du 18 Meter oben drauf oder kannst auch auf 16 Meter und da kannst du die ganze Zeit bleiben oder wenn die Strömung nicht so stark ist, auch nur auf 12 und bleibst du einfach. Also du kannst da sogar mit Discover Scuba Divern hingehen mit der Strömung, wenn du nice. Die einfach festhältst. Also du, für jeden was dabei und wenn, ja, wir haben es ganz oft gehabt, dass wenn dann die Safari-Boote da gekommen sind, das war die, wir haben gedacht, wir haben auf die uns die Strömung angeguckt, haben nur gedacht, das da kann doch gar nichts sein. Oder wenn sie dann auch da waren, dann sind die einfach, das sind so viele Taucher, die sind einfach all over the place. Ne? Also schon, ja, wir sind da nicht hingegangen, wenn die Safaris da waren. Das war einfach immer ziemlich brutal. Hm. Die sind ziemlich.
Das sind halt voll und so.
Auch, ja, ja, mega voll. Und der ist halt ein Tauchguide mit keine Ahnung wie viel Leuten, die da folgen, da hast du manchmal 20 Taucher und einen Tauchguide vorne weg. Und wenn dann hinten welche jemand auf dem Riff sitzen und da das Riff kaputt treten, dann können die das nicht sehen. Ne? Ja.
Und deswegen bin ich immer Fan von so, wenn Safaris einfach mehrere Guides haben. Oder ja. Bei uns auf unseren Touren zum Beispiel haben wir die beiden Guides immer. Und ich bin immer als Guide on top, sodass wir wirklich sagen, wir haben drei Gruppen. Bei 20 Leuten geht sich das wunderbar aus.
Ja, genau.
Auch von der Menge, sodass ich die Leute habe, die meistens ein bisschen weniger Erfahrung haben.
Genau.
Und dann haben wir immer eine sehr erfahrene Gruppe. Da sind dann alle Leute, die so ab 150 Tauchgänge aufwärts haben. Manchmal auch schon Leute mit 70 Tauchgängen, die da so vom Luftverbrauch reinpassen. Dann haben wir so eine mittlere Gruppe. Und das geht sich sowohl auf den Malediven, wo wir jetzt waren. Deswegen hatten wir uns über Madiwaru Kona. Wir hatten ein paar, ich müsste noch mal gucken, welcher Tag das war. Wir hatten ein paar Hai, aber ich glaube, wir hatten keine 300. Das wüsste ich. Ja. Also wir waren nicht, glaube ich, zum Highlight-Zeitpunkt waren wir nicht da.
Ja, ja. Du, manchmal kannst du die auch gar nicht sehen, weil da einfach zu viele von diesen blauen Triggerfischen sind. Und den Red-Tooth-Triggerfisch.
Sind das diese kleinen, die so diesen Pfeilschwänzchen hinten haben?
Meinst du, die so länglicher sind? Mhm. Nee, das sind Doktorfische.
Nee.
Die deine Haare rausziehen, das sind Doktorfische.
Ja, nee, die meine ich nicht. Es gibt so bläulich-schwarze, die so aussehen wie kleine Triggers.
Dann sind das wahrscheinlich auch kleine Triggers, wenn die so aussehen wie kleine Triggers. Ja.
Das macht Sinn, ne? Ja, die Anja ist manchmal nicht ganz schlau.
Ja. Nee, das sind die dann auch. Da hast du manchmal so viele, da riesige siehst du die Haie gar nicht.
Ja. Ach, ja. Krass, okay. Ja, nee, weiß ich nicht. Hm. Wir hatten trotzdem schöne Tauchgänge. Also davon ab, ich habe meinen ersten Tiger gesehen auf den Malediven.
Ja, hast du erzählt.
Ja, das war ziemlich
herzlichen
cool.
Glückwunsch. Ja. Gute Zeit.
Mhm. Die waren auch, also ich war sehr überrascht, wie gentle sie. Gentle, zärtlich, vorsichtig. Warum fange ich an, englische Begriffe? Das ist so witzig, ne? Die haben wirklich ganz vorsichtig, die wurden angefüttert, muss man einfach dazu sagen. Es war Hafeneinfahrt, wo die Fischerei quasi die Abreste reinschmeißt und dann sind halt da eben diese Haie. Und ich konnte es nicht hardcore genießen, weil ich natürlich wusste, okay, es sind Tigerhaie, Hammerhaie, es sind alle anderen Haie. Ich war immer, meine drei Leute immer, ich habe extrem viel geguckt, so dass alle da sind, schön bei mir sind. Aber die Tiger, die waren nicht hektisch. Obwohl halt viel Essen im Wasser lag, also so wie ich das dann auf manchen Videos kenne, so und diesen, was immer alle sagen, ja, wenn man die füttert, dann haben die so übelst krass diesen, wie sagt man immer, diesen Fressrausch.
Mm-mm.
Gar ja. nicht. Die haben das ganz entspannt, die sind da lang, haben ihre Kreise gezogen, haben sich was gesucht, haben das genommen, sind wieder gedreht, also wie kleine Wuffels eigentlich, wie so Hunde. Also ganz entspannt.
Also ich muss sagen, ich würde vorsichtig sein, immer sein, wenn du an der Oberfläche mit denen bist und die gefüttert werden, das auf jeden Fall, aber Tigerhai selber insgesamt, also von meiner eigenen Erfahrung her, die wissen, wie groß sie sind. Die brauchen dann nicht sich angeben und müssen nicht angeben und müssen nicht mehr beweisen, wie groß sie sind. Weißt du, die
so
wissen das.
Die kleinen Riffhaie, ja, die machen das schon anders.
Hör mir auf mit denen, ey.
So kleine Schwarzspitzen und so, die sind schon ziemlich. Ja. Aber wir gehen zurück. Malediven, 14 Monate warst du da.
Mhm.
Wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, Koller. Erstmal wieder zurück, Family?
Ja, nee. Ja, doch schon. ja, also ich hatte erstmal genug von den Malediven, war aber so ein bisschen im Zwiespalt. Also ich hatte halt dieses Angebot von diesem Management und habe mir gedacht, okay, also ich habe jetzt schon mal einen festen Job, wenn ich den haben wollen würde, also das wäre schon mal gut, aber habe halt, wie gesagt, ich wollte auch ein bisschen mehr Freiheiten haben, wollte nicht mehr so lange auf einer Insel gefangen sein, auch mal wieder im Bikini rumlaufen können, solche Geschichten. Und habe dann einfach mal für einen Freund, der hatte gefragt, ob ich ihm mal helfe, nach einem Job zu gucken online. Und ich habe bis dahin meine Jobs immer entweder über von Mund zu Mund gekriegt, sagt man das so, von Mund zu Mund?
Mund zu Mund Propaganda, ja.
Ja, entweder so oder über Facebook. Ne, und da, ja,
ja, Facebook.
Ja, dann war ich dann auf Facebook und habe dann rumgeguckt. Und das war ganz cool. Ich habe dann irgendwann, hatte ich dann keinen Bock mehr und habe dann jemanden gestalkt, den ich ganz cool fand. Und da habe ich dann auf einmal von da, bin ich auf ein Jobangebot gekommen auf den Bahamas zum Haifüttern. Da dachte ich so, geil. War aber, stand drin, die haben nach einer Frau gesucht und die muss Spanisch sprechen. Da habe ich gesagt, ja, ich bin eine Frau, das passt schon mal.
50% kriege ich hin.
ja, ist schon mal gut. Und Spanisch hatte ich in der Schule. Und ich habe halt für den argentinischen Tauchshop in Thailand gearbeitet. Habe also viele Briefings auf Spanisch mitbekommen. So, das würde ich wohl schon irgendwie hinkriegen. habe dann auch eine E-Mail hingeschickt und habe dann gesagt, hey, also ich bin eine Frau. Und ich hatte Spanisch in der Schule und habe halt für diese argentinische Tauchschule gearbeitet. Ich spreche es aber nicht mal annähernd fließend. Aber ich habe gelesen, dass es halt ein bisschen dauert, um dieses Arbeitsvisum für die Bahamas zu bekommen. Manchmal bis zu 8 Monate. Bis dahin würde ich das hinkriegen, wenn ihr mich nehmt. Ich habe dann reingeschrieben, ich würde eine neue Sprache dafür lernen, um diesen Job zu kriegen.
Geil, ja. Das ist motiviert.
Und dann hatte ich 2 Tage später ein Jobinterview und hatte den Job.
Geil.
Ja, habe ich auch gesagt. Und die haben mir dann auch noch gesagt, ja, eigentlich suchen die gar keinen Spanisch sprechenden, weil da schon Leute sind, die Spanisch sprechen. Die wollten das nur einschränken, damit die nicht so viel Bewerbung kriegen. Also brauche ich nicht mal Spanisch lernen.
Also gesagt, ja, geil.
Ne? Und wenn dann halt...
Schade eigentlich, es wäre eine Option, es wäre nochmal...
Motivation
wär
gewesen, ja.
Gewesen, das, ja.
Ja, keine Sorge, da bin ich dann auch noch hingekommen, weil okay. Ich musste dann irgendwann auch nochmal Spanisch lernen. Aber, aber ja, bin dann... Das war dann ein riesen Timtam, um meinen ganzen Papierkram auf den Malediven noch fertig zu kriegen für das Arbeitsvisum auf den Bahamas. Musste dann notarisierte Sachen haben von Gott, wie hieß das denn? Hier so ein Führungszeugnis und sowas. Mhm. Und das auf den Malediven zu kriegen, geht ja gar nicht. Musste ich nach Deutschland wieder zurück. Und dann war ich in Deutschland für 2 Wochen, habe dann versucht, hier alles hinzukriegen, musste dann wieder auf die Malediven zurück. Also das war so ein Hin und Her. Das hat ewig gedauert. Da musstest du das dann alles auch ausdrucken und dann per Post schicken. Und ja, im Original, weil das ja notarisiert wurde. Also es war so ein Tamtam, dieses dumme Visum für die Bahamas zu kriegen.
Ich schwöre dir, Corona hat da wirklich geholfen, dass Unterlagen digital einfach nur, ja, fotografieren Sie Ihren Pass ab.
Mhm. Ich sag dir, ich musste eine Unterschrift noch irgendwo drunter setzen. Oder nee, gar nicht. Es ging um eine Unterschrift und jemand hat nicht geglaubt, dass das meine Unterschrift ist. Weil sich meine Unterschrift verändert hat. Dadurch, dass ich Tauchlehrer bin, habe ich dann angefangen, einfach nur noch so Kritze
ja.
zu unterschreiben, weil ich so viele Tauchbücher oder Logbücher unterschreiben musste am Ende, dass ich einfach nur irgendwie sowas unterschrieben habe.
Die ändert sich einfach.
Genau, ja. Und dann haben die mir das nicht geglaubt, dass das meine Unterschrift ist. Und ich war aber schon auf den Malediven und in Deutschland wollten die das haben. Das heißt, ich musste einen Videocall machen, um denen zu zeigen, wie ich die Unterschrift mache mit meinem Ausweis daneben. Ach, und das war so ein Timsam, ey. Also das wünsche ich keinem. Naja, habe ich irgendwann gekriegt, das Visum war cool, musste in Deutschland nochmal 3-4 Monate warten da drauf. War auch wieder über Winter. Irgendwie schaffe ich das immer, über Winter hier zu sein.
Ja. Ja, aber es ist dann immer so eine Hardcore-Motivation, auf jeden Fall wieder gehen.
Ja, genau. Ja. Oh. Im Januar hat es dann irgendwann geklappt, war dann im Januar 2018, war das, glaube ich. Ne, 2017, weiß ich gar nicht mehr. Kann auch 17 gewesen sein. War ich dann auf den Bahamas und habe dann da angefangen als Tauchlehrer. Habe mich dann da ja, hochgearbeitet, sage ich mal. Wenn du als Haifütterin da arbeiten möchtest, musst du erstmal als Sicherheitstaucher anfangen. Ne, als erstmal gehst du auf den Tauchgang und guckst dir erstmal alles an als Gast.
Ich hoffe, dass der erste Teil dieser 4-teiligen Reihe über Jen und ihre Entwicklung im Tauchsport euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne doch mal einen Like oder einen Kommentar da. Nutzt auch gerne die Funktion eures jeweiligen Podcast-Anbieters, um eben ja, den Podcast zu liken oder eben aber auch gerne, wenn ihr das Gefühl habt, hey, das muss jemand anderes hören aus meiner Bubble bei meinen Freunden, Freundinnen, dann teilt auch diese Episode sehr gerne. Und hier geht es auch instant, also wirklich instant direkt weiter mit dem zweiten Teil und wie es eben bei Jen weiterging in Bezug auf, dass sie eine Haifütterin, eine Sharkfeederin geworden ist. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!